uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
In Deutschland hat er Philosophie studiert, er hat 10 Jahre lang als Unternehmer gearbeitet und der Norweger ist heute ein gefragter Wirtschaftsphilosoph. Ich darf ihn ganz herzlich begrüßen, Anders Inset, zu Gast in SWR 1 Leute. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, vielen Dank.
Sie sagen, wir müssen die Wirtschaft neu denken und Sie sagen, wir brauchen neue Denkstrukturen. Dem Kapitalismus muss man aber doch zugutehalten, dass er eigentlich ganz gut funktioniert. Warum wollen Sie dem an den Kragen?
Ich glaube, wir müssen den Kapitalismus, so wie von Adam Smith und seinen Jüngern gedacht und auch ins Leben gerufen, den müssen wir weiterentwickeln. Also ich habe bisher nichts gegen den Kapitalismus, aber wie Dalai Lama so schön sagt, der braucht Mitgefühl. Und mit den bevorstehenden Herausforderungen, also insbesondere der Klima-Öko-Kollaps und auch der Umgang mit exponentiellen Technologien, also mit digitaler Superintelligenz, brauchen wir ein ganz neues Betriebssystem. Und das ist für mich der Ansatz der Quantenwirtschaft, um die Stabilität in der Gesellschaft zu bewahren.
Wenn wir das einfach mal runterbrechen auf Sie selbst. Also Sie sind viel unterwegs, ein gefragter Redner, stehen 2-mal die Woche vor großen Wirtschaftsunternehmen als Redner da, veröffentlichen viele Bücher. Ich nehme auch an, Sie nehmen Geld dafür. Also wo ist Ihr Ansatz gewesen zu sagen, ich bringe jetzt die Empathie ins Spiel und ich bringe andere Dinge, die Sie jetzt gerade genannt haben, auch ins Spiel?
Ja, ich habe jahrelang gelebt als Hardcore-Kapitalist, wo mein Wohlstand auf dem Kontostand zu reduzieren war. Das war für mich wichtig. Das war die Welt da draußen. Ich habe mir im Sparrings mit CEOs auf der ganzen Welt immer die Frage gestellt, warum man sich so häufig im Weg steht. Und das ist diese Frust und diese Unsicherheit und teilmangelnde Selbstwahrnehmung, habe ich mir dann die Frage gestellt, was können wir ändern? Was muss sich ändern? Und das war immer der Weg zur Philosophie für mich. Und das war, als ich dann meine Firma verkauft habe, zu sagen, wir brauchen diese großartige Denken und Sätze der Vergangenheit, brauchen wir heute in der Wirtschaft. Und das ist für mich mit Empathie, ist nur ein Thema davon natürlich, den Umgang mit den Menschen. Aber wir brauchen heute einen humanistischen Kapitalismus. Das Versprechen der 90er mit Ferraris und Yachten für alle, Turbokapitalismus, Rohabbau der Ressourcen, das kann und wird nicht funktionieren. Also brauchen wir einen neuen Ansatz.
Und Sie sprechen davon, einer digitalen demokratischen Republik zum Beispiel. Sie nennen das den DDR-Ansatz. Jetzt weiß man, die DDR hat über die ökonomischen Verhältnisse gelebt und der Zusammenbruch stand bevor. Das können Sie nicht wirklich wollen.
Nein, also das ist auch eine Anspielung in der heutigen Mediengesellschaft, der DDR. Es geht darum, dass wir die Debatte auch mit Kevin Kühne dergleichen und was wir über Planwirtschaft und wir versuchen immer wieder unsere Gedanken an alten Systemen und Modellen zurückzuführen. Meinst du das? Meinst du jenes? Nein, wir meinen was Neues. Das aus der Dialektik auch von Hegel ist ja die Synthese, nicht ein Zusammenschluss zwischen die These und die Antithese, also die Gegensätze oder der Mittelweg, sondern ist ja was ganz Neues. Wir hatten noch nie einen wahren, sagen wir mal, kommunistischen Ansatz. Wir hatten ja einen Sozialisten mit Massenmörder.
Überall, wo es funktioniert wurde, hat es viele Opfer gekostet,
genau,
also wo man es ausprobiert hat.
Richtig, und das war unter anderem auch deswegen, weil an der Spitze Massenmörder standen. Hätten wir in der alten Sowjetregime ein Cellphone, ein Smartphone gehabt, wüssten wir Bescheid über die Menschen und konnten die Ressourcen anders aufteilen. Ich glaube aber nicht, dass das ist das, was wir wollen. Auch der China-Modell, auch wenn wirtschaftlich erfolgreich, ist es nicht das, was wir in Europa wollen. Wir brauchen einen eigenen Weg für Europa über Vertrauen, aber da spielt natürlich auch die Algorithmen und Technologie und die digitalen Themen eine wichtige Rolle. Und ein Beispiel ist dann natürlich eine Art der Direktdemokratie, was möglich wäre mit der heutigen Technologie, also weg von Parteienstrukturen.
Wir müssen dem China-Modell etwas entgegensetzen, das fordert Anders Inset. In China häufen sich die Anzeichen für eine Schuldenkrise und das bedeutet nicht zuletzt für gerade die deutschen Unternehmen dramatische Folgen. Was müssen wir dem China-Modell entgegensetzen?
Gut, ich glaube, die Schuldenkrise gibt es auch viele Länder. Ich glaube, die Amerikaner, die haben auch eine, auch wenn fiktive Herausforderung mit Schulden, da haben sich viele Ökonomen verschätzt. Man kann doch mehr Schulden vertragen, als man dachte. Ich glaube, in Europa braucht man einen eigenen Weg. Wir brauchen einen Weg des Vertrauens. Wir können uns zurückbesinnen auf das, was die Europa ausmachte. Ja, die Weitsicht, kommt ja auch der Name her, von die Europa. Und das ist diese Weitsichtigkeit. Welche Gesellschaft wollen wir denn gestalten? Da können wir in Europa vorleben. Überlegen wir das Vertrauen zwischen Deutschland und Frankreich als Basis. Das haben wir was unfassbar Gutes geschaffen. Und dieses Modell, das Miteinander, vielleicht mit technologiegestützte Formen der Wahlen, dass die Bürger direkt wählen, nicht über Parteistrukturen und alte Modelle, sondern Menschen wählen, die diesen Weg gehen. Da, glaube ich, können wir vieles Schönes bauen, wo wir auch zu USA und China auch ein Counterpart sein könnten.
Das ist eine schöne Vorstellung. Wenn wir aktuell auf die Politik gucken, dann sieht es eher entgegengesetzt aus. Gucken wir auf Polen, gucken wir auf Italien, da bricht ein Europa eher auseinander. Also entspricht das nicht Ihrer Philosophie?
Nee, wir haben eine kurzfristige, wie ich glaube, eine Rolle rückwärts zu Nationalstaaten-Gedanken. Ich glaube, Nationalstaaten in der Form haben ausgedient. Patriotismus ist was Schönes, die Flaggen hissen und zusammen feiern und das Land anjubeln. Ich glaube, die Welt in Zukunft besteht aus kosmopolitischen Strukturen und lokale, also eine globalisierte, interdependente Welt, wo lokale Strukturen funktionieren, also so als Stammeshäuptlinge oder eine Woodstock, der Bürgermeister, werden wir erleben. Und alles andere spielt sich im globalen Raum. Information, Kapital, Energie, Terrorismus, Religion kennen keine Landesgrenzen. Und das wird viel extremer kommen. Also diese kurzfristige Rolle rückwärts, nenne ich das, das, glaube ich, werden wir bekämpfen und besiegen. Und dann haben wir die Möglichkeit, was Neues zu gestalten.
Wenn Sie gerade die Informationen ansprechen, nehmen wir die mal nur raus. Da gibt es dann natürlich auch einmal Alibaba in China, die größte IT-Plattform, oder Amerika, Google, Facebook, die großen Konzerne. Da hat man Zerschlagungen gefordert, aber nichts passiert. Wie, glauben Sie, kann man damit umgehen in Zukunft?
Ich glaube, das hängt nicht so stark von der Zerschlagen, sondern es geht vielmehr der Verteilung der absurden Gewinne, die in privaten Händen landen. Ich glaube, dass man schon Strukturen über große Unternehmen oder solche Weltunternehmen führen kann. Aber ich glaube, man muss sich überlegen, wie sie besteuert werden. Beispielsweise haben wir jetzt viele neue Formen von Werteschöpfung, die nicht besteuert werden, KI-Steuer oder halt eben Unternehmen, die absurde Gewinne einfahren, die da keine Steuer bezahlen. Ich glaube, das werden wir auch regulieren. Wir sollten nicht das Steuersystem unterschätzen. Da wird die Politik nachziehen. Aber das Zerschlagen, ja, das ist ein Ansatz. Aber bislang gab es noch keine klaren Modelle, die so funktionieren würde.
Ja, die EU-Wettbewerbskommission hat das auch mal eingefordert. Katharina Barley hat damals auch gesagt, die großen Konzerne müssten die Daten teilen. Das sind immer wieder Forderungen. Sie reden mit großen Konzernen. Wie kommen solche Forderungen an? Da wird doch wahrscheinlich darauf verwiesen, nein, wir müssen gucken, dass unsere Summen am Ende stimmen.
Ja, wir wollen kooperieren, aber unterm Strich heißt es dann, wir bleiben bei dem hardcore-kapitalistischen Reise. Wir sehen einen Wandel. Wir sehen einen Wandel zu ethisches Handel. Moralische Rahmenwerk werden geschaffen, weil sonst kommen die Menschen nicht. Wir sehen in Silicon Valley, dass Philosophen angeheuert werden, Inhouse-Philosophen bei Google, bei Apple, bei Microsoft. Ich glaube schon, dass gerade mit dem Öko-Kollaps haben wir jetzt verstanden, da muss gehandelt werden. Da stellen die Unternehmen auch in Deutschland von sich aus Forderungen, damit da was passiert an die Politik. Das Gleiche wird mit der Technologie passieren. Klar, das ist heute in der globalen Welt ist es ein Winner takes all. Deswegen tut man sich natürlich schwer. Und die Politik kann diese Komplexität zumindest auf Landesebene nicht verstehen. Also fordert es ein deutlich größeres Miteinander. Und die globalen Institutionen müssen errichtet werden, um sowas zu steuern. Das kann nicht nur lokal funktionieren.
Was kommt nach der Digitalisierung? Diese Frage stellt Anders Inset und gibt auch gleich die Antwort, nämlich die Quantenwirtschaft. Und wenn man ihr Buch liest, dann stößt man auf manche Teile, die einem wirklich Angst machen können, wenn man zum Beispiel durch eine technisch gestützte Kommunikation sich miteinander unterhalten kann. Was würde das für unser Gespräch hier und jetzt bedeuten?
Für dieses Gespräch ist es natürlich die Frage, wie wir das dann aussteuern würde an die Zuhörer. Aber technisch gesehen, wir fangen 2020 damit an, Versuche auf Menschen zu machen, mit dem Gehirn an das Netz anzubinden. Also mit Elon Musk, Neuralink, Canal, Google arbeiten hinter den Kulissen, auch in Asien, auch in Russland wird da stark dran gearbeitet, dass wir versuchen, unser Gehirn anzudocken. Das hat also sehr viele Vorteile. Wir können dann mehr über das Gehirn verstehen und dann Krankheiten vielleicht besiegen und da per Download, per App Gehirnfunktionalitäten kaufen. Ja, das ist ein ganz neuer Bereich. Aber die Kommunikation, es gibt zum Beispiel jetzt in Österreich auch sehr weite Fortschritte in Quantenkommunikation, also wie eine Telepathie. Es kann nicht gehackt werden, es kann nicht abrufbar sein. Das sind alle Themen, die kommen könnte. Und da klingt es zunächst mal dystopisch, hat natürlich auch viele Vorteile. Ich glaube, das Wichtige ist heute, dass wir uns damit auseinandersetzen, was es bedeuten könnte, um das zu verstehen. Ja.
Aber verstehen kann man es so schlecht. Also nochmal zurück zu diesem Grundsatz, ein Gespräch zwischen zwei Menschen würde dann wie aussehen?
Ja, man lädt einfach die Gedanken hoch. Du kannst dir auch vorstellen, wenn ich jetzt an das Internet gekoppelt wäre, habe ich ein Selbstgespräch im Kopf, wo ich ein Gedanke, der extern mir zugespielt wurde, also gedownloadet wurde sozusagen, mit meiner Intuition. Also ich habe Sinneserlebnisse, Erfahrungen, ich habe eine Vermutung, ein Basiswissen, an dem ich mich festhalte, kriege einen anderen Impuls digitaler Natur in mein Gehirn und da entstehen zwei neuronale Netze, die miteinander koordinieren. Also Gespräch. Und diese Kommunikation kann ich natürlich dann auch telepathisch, wenn man so will, zu dir dann transportieren, rein technisch gesehen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, das kann nicht gehackt werden. Kurz noch zum Sie duzen, glaube ich, immer. Wir siezen. Ja. Also mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber bei Ihnen in der Branche ist das so. Ich glaube nicht, dass es nicht gehackt werden kann. Warum sagen Sie, es kann nicht gehackt werden?
Da war ich bei Quantenkommunikation. Das ist eine Echtzeitkommunikation auf Quantentechnologien. Wenn es darum geht, den Gehirn hochzuladen, eine Schnittstelle mit Bluetooth via ein Handy zu einem großen Netz,
und die Schnittstelle
das kann man natürlich hacken. Und das ist, deswegen kommt es auch nicht morgen und auch nicht in 5 Jahren. Aber es wird hinter den Kulissen an diese Themen gearbeitet, in ganz kleine Teile des Gehirns, in 1000 Neuronen, 2000 Neuronen von den 83 Milliarden, die wir haben. Versucht man jetzt, Projekte zu starten und getrieben natürlich von einem Elon Musk, wo man zwei Seiten von ihm auch halten kann. Einerseits versucht die Welt zum Besseren der Menschen zu machen oder als seine digitalen Spinner, der versucht, die Weltherrschaft zu gelangen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns mit einer Digitalisierung unseres Gehirns beschäftigen, um die Konsequenzen zu verstehen. Nur externe KI, also künstliche Intelligenz zu entwickeln, das ist fatal. Das spielen was wir nicht verstehen. Also wir müssen uns damit beschäftigen und das ist dystopisch und möglicherweise utopisch. Das sind schöne Seiten und negative Seiten. Aber die essentielle Sache, die Frage ist, verstehen wir, was wir da machen? Wenn wir es unbewusst und unkontrolliert machen, dann kann es natürlich radikale Konsequenzen für unsere Spezies, für die gesamte Menschheit haben.
Eine Frage, die immer wieder zurückgeht auf die Philosophie. Sie sind Wirtschaftsphilosoph. Können Philosophen die Welt verändern, wie Marx es gefordert hat? Wenn Sie jetzt auf das, was Sie anspielen, was verändert werden muss, einfach mal auf unsere Arbeitsbereiche hier im SWR schauen. Sie haben den Tag jetzt so ein bisschen miterlebt hier, den Morgen. Was müsste verändert werden, Ihren Vorstellungen nach, hier im Studio beispielsweise oder in den Abläufen?
Ich glaube, Karl Marx war auch nicht zu Ende mit seinen Arbeiten. Ich glaube, wir befinden uns permanent im Wandel. Also das heißt, ich glaube, in Zukunft werden in der Umgang miteinander diese hierarchischen Strukturen und Führung, da wird sich sehr viel verändern. Ich glaube, Leadership und Gestaltung ist an jeder Ebene, wo wir heute hierarchische Strukturen haben, wird es in Zukunft sein, dass alle sind Gestalter und wenige werden Verwalter. Ich glaube, dass die Schöne an diesem Medienformat ist, das lebt von Geschichten, das lebt von Erzählungen, von Lebhaftigkeit, von Emotionen, dass wir in allen Unternehmen wichtiger werden. Die sogenannten Soft Skills werden die echten Hard Skills. Das sind so Veränderungen, die wir auf jeden Fall miterleben. Bislang habe ich hier ein sehr gutes Gefühl, weil ich immer von sehr freundlichen Menschen empfangen wurde, wo man sich einfach wohlfühlt, eine lockere Ambiente. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für eine gesunde Kultur auch und das wird in Zukunft auch essentiell sein.
Aber das reicht ja nicht, um ein Unternehmen einzuordnen, was Sie ja sicherlich auch tun und ein gutes Auge dafür haben, wenn Sie sagen, da erkenne ich vielleicht im Kleinen schon Ansätze. Kritisieren Sie einfach mal frei raus.
Ja, nee, also ich kann Nachhaltigkeit ein Thema, ein ganz wichtiges Thema. Unternehmen werden in Zukunft in eine perfekte Kreislaufwelt integriert werden müssen. Das heißt, beginnend von herstellenden Unternehmen bis zu Medienproduzenten geht es nur über grüne Strom, Nachhaltigkeit, kein Verbrauch, keine Verwendung. Wir haben hier Glastassen, was ich gut finde, statt Plastikflaschen auf den Tischen. Das sind alle Sachen, die im Kleinen wichtig sind. Und da, glaube ich, gibt es hier im Hause auch einige Möglichkeiten zu Verbesserungen.
Was haben Sie entdeckt?
Plastikflaschen. die mehr verwendet werden. Es gibt sicherlich Lösungen für Wasser, die vielleicht teuer in den Investitionen, aber hinten raus sich rendieren, wo man gar keine Flaschen mehr braucht. Das haben wir schon. Da kenne ich einfach zu wenig bislang. Aber natürlich viel Print, viel Papier, viel Verbrauch in den Thematiken, was auch an vielen Unternehmen noch vorhanden ist. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo wir in eine Richtung, eine perfekte Kreislaufwirtschaft, wo alles wiederverwendbar ist, weniger Besitz, also mehr Mieten nutzen. Wir werden dann nicht mehr Verbraucher, sondern Gebraucher. Wir nutzen Gegenstände, auch von der Mobilität her, wie man sich bewegt und so weiter. Es gibt viele Ansätze und da bin ich sicher, da gibt es auch hier viele Sachen.
Und mit Ihren Ansätzen als Wirtschaftsphilosoph, wo erleben Sie das, dass Ihre Philosophie tatsächlich etwas verändern kann? Haben Sie Beispiele?
Also ich glaube, das ist nicht irgendwie ein Mensch, Ding ist. Es ist kein Messias oder kein Propheten, der kommt und rettet die Welt. Ich glaube, das ist das Problem, was wir auch haben, ist, dass viele hoffen und glauben, dass jemand kommt und kümmert sich drum. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Kollektiv, wenn alle ein bisschen was täte. Und dann, es ist nicht so, dass wir komplett aufhören sollen zu konsumieren. Wir werden nicht genug aufhören zu konsumieren. Wir sollen uns ein bisschen limitieren, reduzieren, brauchen aber auch radikal neue Ansätze. Beispiel wäre eine erhöhte Mehrwertsteuersatz bei Überkonsum zum Beispiel. Könnte man technologisch in Zukunft wunderbar abbilden. Aber es geht vielmehr darum, dass wir alle ein bisschen bewusster werden. Wir sind nicht bewusst bei vielen unserer Aktivitäten. Wenn wir Kontaktlinsen in den Waschbecken oder Toilette spülen, dann können wir denken, dass wir Bio essen und ökologisch gut unterwegs sind. Aber spülen Mikroplastik in den ganzen Meere hinein. Auch wenn das keine große schädliche Thematik ist, geht es um Bewusstsein.
Haben Sie das gemacht mit Ihren Kontaktlinsen?
Ich habe es früher gemacht. Jetzt kommen Sie in Entsorgung und jetzt gehen Sie weg und über den Plastikmüll. Aber das sind alles so kleine Ansätze, wo wir alle von uns, wenn alle ein bisschen was täte, die Technologie ist für die Unternehmen da, das ist jetzt schon gut ausgereift. Wir haben wundervolle wissenschaftliche Erkenntnisse, wie wir Sachen verändern können. Wenn wir alle was tun, dann, glaube ich, können wir auch was Großes bewegen. Und da ist es nicht das ein Einzelnen. Und meine Botschaft ist halt, versuchen, meine Gedanken zu teilen mit möglichst vielen Menschen, damit jeder mal sich hinterfragen kann und eine eigene subjektive Weltanschauung entwickeln kann.
Und Mitarbeiter bringen heutzutage andere Bedürfnisse mit? Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Eigenverantwortung und Mitbestimmung, das wird von der jungen Generation längst eingefordert. Anders Inzet, Sie sind Wirtschaftsphilosoph, beschäftigen sich auch mit dem Umdenken in den Unternehmen. Was ist bei Ihrem Ansatz denn zusätzlich noch neu?
Es sind jetzt viele neue Ansätze, das sind sehr viele tolle Ansätze, die bereits mit großem Schwung implementiert werden. Ich glaube, was wir heute brauchen, ist auch Verbindung zwischen den Disziplinen. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ich habe, als ich angefangen habe, an dieser Quantenwirtschaftsstruktur zu arbeiten, habe ich mir verschiedene Themen angeschaut, versucht für mich auch weiterzuentwickeln. Wir sehen auch bei der Kreislaufwirtschaft, was da jetzt passiert mit Cradle to Cradle, also quasi, dass alle Stoffe wieder verwendbar sind und so weiter. Das sind Strukturen jetzt in dem Unternehmen, wo ich glaube, dass was vielleicht neu ist, ist eine stärkere Integration von praktischer Philosophie. Also, dass jeder auch das beigebracht wird, auch zu lehren und zu denken und zu hinterfragen, dass wir dann auch über die Kultur die Möglichkeit haben, auch Fragen zu stellen. Weil wir haben sehr viel Information, wir haben sehr viele Daten, aber was wir definitiv brauchen, um Fortschritt zu erzielen, sind jetzt heute neue Fragen. Und das ist das, was so in der Form noch nicht implementiert ist in den Unternehmen.
Wie sieht das aus? Wie sieht das praktisch aus?
Praktisch ist erstmal Abbau von diesen starren Strukturen und Distanz zwischen den Menschen, sondern vielmehr, dass wir so statt Meetings haben, Co-Kreationssession, dass wir in Dialog treten, dass wir uns auch trauen, unangenehme Sachen anzusprechen, dass auch ein sogenannter Chef, ja, ein wichtiger Experte heute mal auch die Möglichkeit hat, zu sagen, das hat wehgetan, das weiß ich nicht, was ich antworten soll, diese Verletzbarkeit, dass wir genau jene Gefühle und Themen mit in den Unternehmen integrieren, die unser Alltag betrifft. Wir bei der Familie, wie in unseren sozialen Kreisen. Das sind alles so Basisgrundlagen dafür zu schaffen, dass die Menschen auch eigenverantwortlich anfangen können zu denken. Und das findet heute wenig statt. Das ist viel mehr Reaktionsmodus. Wir antworten, um zu antworten. Wir wollen wichtig sein. Wir müssen uns Strukturen fügen. Und das muss man erstmal aufbrechen. Und dann kann man vielleicht die Zeit nehmen und sich ein bisschen mit den einfachen philosophischen Kontemplationen zu beschäftigen.
Sie sagen also, es tut weh. Jetzt haben Sie gerade den Chef genannt. Bei dem tut es weh, aber sicherlich nicht nur beim Chef. Wo tut es beim Mitarbeiter dann weh?
Ja, gut, bei Mitarbeitern, die trauen sich heute nicht, die Sachen zu hinterfragen. Die setzen sich in Meetings rein, die verstehen das Thema nicht, die glauben, die sind die Einzigen, aber alle anderen im Meeting verstehen es auch nicht. Der Chef hat es irgendwo aufgeschnappt, hat einen PowerPoint-Slide gebaut und stehen vor den Mitarbeitern und reden das Zeug runter. Jeder im Raum kann lesen, aber die verstehen nichts und die lernen nichts. Und da traut sich keiner heute, das zu hinterfragen. Also ich wage die These, dass 50% aller Meetings heute sind Bullshit. Also da braucht man Menschen, die sich trauen zu sagen, wir haben jetzt genug geredet, lass uns was tun. Und das ist die Basis für Dialog, für Co-Kreation, dass wir anfangen zusammenzuarbeiten. Menschen lernen nicht, wenn jemand was vorliest. Also zu abspeichern von Informationen, das können wir nicht. Wenn jemand was erklärt, vielleicht können wir was machen, aber das Gefühl, dieses Erlebnis, was zu tun, ist die einzige Form des Lernens.
Aber das klingt jetzt nicht wirklich sensationell und bahnbrechend, was Sie da nennen. Und Ihre Quantenwirtschaft wurde in vielen Teilen auch als seltsam oberflächlich beurteilt. Was entgegnen Sie dem? Was ist dennoch bahnbrechend neu?
Ja, bahnbrechend ist nicht radikal. Es ist nicht deterministisch 0 und 1, sondern es ist ein Sammelsurium von vielen Themen. Wir pendeln zwischen Extremen, aber wir streben nach einer Balance, nach einem Equilibrium. Hinter den verschiedenen Ansätzen der Quantenwirtschaft ist erstmal ein Einstieg für die Menschen, dass es mit Quantenphysik und das Verständnis, dass alle miteinander zusammenhängt, ein leichter Einstieg in diese Thematik. Weil man muss Quantenwirtschaft nicht erstmal ein quantenphysisches Studium abgeschlossen haben, um zu lesen, sondern es geht um, wie wir heute uns entwickeln, wie die Welt auch zusammenhängt. Das New Economy, um konträre Vergleich zu sehen, war ein Versprechen, dass jetzt kommt Technologie, jetzt kann jeder sich einen Ferrari leisten. Quantenwirtschaft ist ein bisschen breiter aufgelegt, zurück zur Realität, dass es Welt nicht nur als schöne oder schlechte Momente besteht. Es ist nicht ein Schwarz oder Weiß, sondern es ist ein Balance der Themen. Und ich glaube, das ist das, was wir heute lernen müssen. Wir haben es mit unfassbaren Komplexitäten zu tun, die wir nur gemeinsam lösen können. Wir haben alte klassische Weisheiten, die wir vergessen haben, Schätze der Vergangenheit, die wir wiederverwenden können. Und es geht nicht um 1:1 die zu übernehmen, sondern auf das 21. Jahrhundert zu adaptieren. Wir haben viel mehr Wir haben viel mehr Fakten, wir haben Technologien. Es geht nur darum, erholt zu sagen, zusammen müssen wir es auch tun.
Ja, das ist als Wirtschaftsphilosoph Ihr Ansatz, zu sagen, die Philosophie mit der modernen Wissenschaft und Technik zu vereinen. Sie sind jetzt in Trondheim in Norwegen geboren, sind in den USA zur Highschool gegangen, sind mit 20 Jahren nach Deutschland gekommen, haben gleich ein Unternehmen gegründet, haben viele DAX-Unternehmen auch beraten. Wann war denn die Sehnsucht nach Ihrer Heimat, nach Norwegen, zuletzt ganz besonders groß?
Ah, die ist immer da. Die zähne mir nach den Inseln von Lofoten, nach Værøy, zu meiner Heimat, wo meine Eltern wohnen, in Røros, Weltkulturerbe, mit im Winter minus 40 Grad, diese Extremitäten der Natur. Und das ist für mich immer ein wunderbares Erlebnis, auf unsere Hütte zu gehen, wo wir nur Solarenergie seit, keine Ahnung, 30 Jahren zum Pendels haben und wo ich da denken und lesen kann und die Ruhe hören kann. Ja, das ist ein wunderbares Gefühl, einfach die Ruhe auch hören zu können. Die ist immer da.
Und wenn wir jetzt auf die wirtschaftliche Entwicklung Norwegens schauen, die war zuletzt schlecht. In 2018 wuchs die Wirtschaft fast ein Drittel langsamer als in 2017. Und dennoch gibt es ja immer Dinge, die sich Länder voneinander abschauen können. Sie kennen beide Länder sehr gut. Was können sich die Deutschen von den Norwegern abschauen?
Also ich will mal sagen, Norwegen hat durch Erfindergeist das geschafft, einen Strohhalm in den Nordsee zu stecken, der dann glücklicherweise durch Einfluss ein Migrant damals in den 80ern dazu führte, dass es staatlich gemacht wurde. Sonst hätten wir eine Privatisierung des gesamten Öl. Also für mich keine Leistung. Deutschland hat unfassbare Erfindergeist. Die haben Hidden Champions, also Weltmarktführer auf unterschiedlichen Gebieten. Ich glaube, dass Norwegen, so wie wir Norwegen von außen schätzen, ist es ein Land, wo die Menschen die Nähe zur Natur ganz anders leben und wahrnehmen. Diese Extremitäten nach Luxus und diesen extremen Wohlstand, das ist natürlich ein Land, der Glück hatte durch die Absicherung des Staates, deswegen geht es allen gut, aber dennoch sind die Menschen genugsam. Die sind genugsamer, die sind auch, also Oslo wird auch vermutlich eine der ersten komplett sagen wir mal, Smart Cities im wahrsten Sinne des Wortes in Bezug auf die ökologische Entwicklung, also eine grüne Stadt werden. Die sind sehr weit vorne dabei. Der Staatskonzern Statoil heißt jetzt neuerdings Equinor und wollen auf neue Formen der Energieerzeugung. Geht meiner Meinung nach alles auch zu langsam. Aber diese Nähe zur Natur, das prägt Norwegen. Und das ist ja auch, wo wir vorhin es hatte von dieser Radikalität der Quantenwirtschaft. Arne Næss, ein wahnsinniger Vordenker und Philosoph, hat bereits in 1973 seine Ansätze der Ökosophie, also der tiefen Ökologie. Und da haben wir das Thema, dass wir oft versuchen, die Natur als was Disjunktes von den Menschen zu sehen. Was wir ja machen müssen, ist, das ein kompletter Teil unserer Menschheit zu sehen. Wir sind eins mit der Natur. Und wenn wir das verstehen, dann geht es nicht um radikale neue Ansätze, sondern unsere Vernunft. Da sind wir auch bei Kant. Also wenn wir das leben könnten, was viele Vordenker vor uns schon mal gesagt oder geschrieben haben im Kontext von heute, dann würde uns das ganz gut gehen.
Es geht ja auch häufig darum, sich anzupassen auf neue Gegebenheiten, die uns erwarten, auch im Klimawandel. Wenn Sie jetzt auf Ihren Heimatort gucken, Sie haben es gerade eben gesagt, ist einer der kältesten Orte überhaupt. Inwiefern ist der vom Klimawandel betroffen? Inwiefern stellt man sich dort heute schon auf Veränderungen, die in 20, 30 Jahren kommen, ein?
Ja, das geht darum, dass man dann im Februar vielleicht mal kurz vor der Haustür gehen kann, statt drinnen sitzen und Holz nachlegen. Also wir sprechen ja von globaler Erwärmung oder Klimawandel. Und Wandel ist in allem Munde, das ist ein positiv beladenes Wort. Globale Erwärmung, nein, es ist ein ökologischer Kollaps. Das müssen wir verstehen. Das trifft auch in Norwegen zu. Wir haben ein bisschen weniger Schnee, wir haben extremere Wetterbedingungen. Woher das kommt, was die Ursache ist, ob Menschen oder nicht, da kann so viele Meinungen geben, wie es will. Wir merken, was passiert und wir müssen dagegen was tun. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich glaube, dass der menschliche Einfluss ein großer Teil davon ist. Und mit der heutigen Technologie, das wir jetzt entwickelt haben, ist es überhaupt kein Problem, sehe ich zumindest, das zu lösen. Aber da muss ein wirkliches Wollen von Menschen da sein und das betrifft uns alle.
Ja, und da höre ich raus an dem Wollen. Da zweifeln Sie. Sie machen ein intimes Geständnis in Wildes Wissen, das Buch, was kommende Woche von Ihnen erscheint. Darin ist nämlich zu lesen, Ihre Frau legt Ihnen die Klamotten raus. Warum?
Ja, das habe ich, glaube ich, vor Jahren gesagt und das haben wir da, glaube ich, festgehalten. Das ist...
Ich Ihnen unterstellen, Sie sind ein Chauvi, der es alleine nicht schafft und Ihre Frau damit belästigt, die Arbeit morgen zu
tun. Männer schaffen es ohne Frauen sowieso nicht. Das ist, können wir in allen genialen großen Werke der Vergangenheit lesen, dass die Frau für uns Männer sehr wichtig ist. Bei mir geht es um Entscheidungsmüdigkeit. Einerseits hat meine Frau eine Affinität dafür, sie mag solche Sachen. Ich mag das nicht, viel Zeit damit verbringen, wenn ich reise. Deswegen ist es für mich auch ein sehr praktisches Thema. Ich möchte mein Gehirn Energie haben für andere Denkprozesse. Also es ist eine sehr pragmatische. Es gibt manche Unternehmer, die ziehen jeden Tag die gleiche T-Shirt an und sparen sich so die Entscheidungsmüdigkeit.
Machen das zum Markenzeichen.
Und bei mir geht es mehr darum, dass meine Frau das gerne macht und ich mag, was sie mir aussucht, deswegen passt es gut zusammen.
Man kann dieses Beispiel als sehr plakatives Beispiel nehmen fürs Fokussieren, was ja auch Ihr Ansatz ist. Wir sollten unser Denken fokussieren, weil die Welt so komplex ist. Jetzt hat Konfuzius gesagt, das Leben ist einfach, aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen. Auf welche Gleichung kommen Sie?
Na gut, ich glaube, bei mir ist es andersrum. Das ist sehr hohe Komplexität, aber nicht jedes komplexe Thema braucht auch eine komplexe Antwort. Und die größte Komplexität im 21. Jahrhundert ist für mich die Einfachheit, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, um das Große zu sehen, sondern wir fokussieren uns auf das Kleine. Und wir haben viele Herausforderungen und wir haben viele dogmatische, festgefahrene Strukturen. Also Religion ist zum Beispiel eine davon, wo ich sage, das ist eine Struktur, da halten wir noch an fest und es steht auch für viele Probleme.
Für viele Menschen bietet es einen gewissen Halt?
Ein Halt natürlich, aber das ist auch Richtungen, wo das geht nicht um Glauben. Glauben ist was anderes. Da kann jeder ein subjektiver Glauben haben, aber diese festen, klaren Mustern, Zuordnungen zu einem. Also wenn man sich global auf eine Religion, ein System einigen könnte, dann müsste man schauen, vielleicht wäre das die Richtung. Glauben ist für viele Menschen was ganz Wichtiges, aber dieser Dogmatismus, das verhindert Veränderung auf alle Ebenen. Pragmatismus ist nicht die Lösung, sondern eher ein Skepsismus, dass wir Sachen hinterfragen. Und durch Hinterfragen kommen wir auch zu einer breiteren Aufklärung von unserer eigenen Verständnis von der Welt. Und die muss nicht immer komplex sein. die Welt hat viele Komplexitäten, aber wenn ich die Sachen hinterfrage, kann ich auch teilweise zu sehr einfachen Antworten kommen. Und das ist was Schönes.
Und die Einfachheit, für die Sie ja auch stehen, Sie haben es eben beim Thema Norwegen auch erwähnt, und auch die Einfachheit in der Natur zu finden. Wo finden Sie bei sich im Alltag diese Momente, sich zurück auf das zu besinnen, was vielleicht einfach und simpel strukturiert ist?
Ich beschäftige mich sehr viel mit Bewusstsein und Wahrnehmung. Es gibt auch norwegische Autor, den nennt man The Alchemist of the Ordinary, also der Alchemist, das Ordinäre, die Normalität. Und die Normalität im Alltag, die versteckt so viele wunderschöne Schätze, aber wir übersehen sie. Also wir sind so von Technologie geprägt in unser Reaktionsmodus und hetzen von einem zum anderen, dass wir die offensichtlichen Dinge nicht mehr sehen.
Zum Beispiel?
Ja, wir sehen sehr viele Gehirntests. Ich habe ein Beispiel, was ich oft auf der Bühne nenne. Da stehen eine Truppe in Südamerika, glaube ich, in Brasilien in Schlange. Und die stehen jeden Tag in der Schlange. Und das Problem, das hassen wir in Schlange zu stehen. Also haben sie sich dann einfach mal geeinigt, dass sie die Schuhe einfach aufstellen. Und dann siehst du auf dem Bild nur, dass die Schuhe im Schlange stehen. Also eine offensichtliche, einfache Problemlösung für ein sehr lästiges Problem. Wir haben viele Zahlenstrukturen, wir haben sehr viele Beispiele, von wie unser Gehirn die Einfachheit übersehen. Und das kann man trainieren. Jeden Tag 20 Minuten in Ruhe sitzen, innehalten, ein bisschen in der Meditation sich zu beschäftigen. Eine Stunde am Tag 20 Minuten reicht völlig, oder auf den Kühlschrank zu schreiben, morgens interessiert. Also geh in den Tag hinein und sei eins, zwei, dreimal am Tag nur da. Aufmerksam. Hör zu, guck hin, bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das ist wunderschön, weil dann merken wir diesen Tag im Alltag und wir reagieren nicht nur mehr, sondern wir fangen an zu gestalten. Wir fangen an, Sachen zu sehen, wir fangen an, Sachen zu lernen, wir kommen auf neue Ideen. Und das können wir uns ständig daran erinnern. Und das können wir machen, weil wenn du interessiert bist, dann wirst du interessant. Und wir mögen interessante Menschen.
Und Sie haben noch eine Formel aufgestellt: Vergesst Work-Life-Balance, die Botschaft von Anders Inset. Was sagen Sie einem Bauarbeiter, der sich nach einem richtig anstrengenden Tag sehr auf seinen Feierabend freut? Was ist da Ihre Botschaft?
Toll.
Den hat er sich doch verdient.
Ja, natürlich. Also das ist... Dennoch geht es um ein Leben in Balance. Und das Leben ist nicht in Balance. Das ist ein Pendel von Extremitäten. Das wissen wir alle. Schicksalserlebnisse oder Rückschläge, fröhliche Momente. Glück ist kein Ding, das du nehmen kannst. Du kannst dich nicht glücklich zwingen. Das ist ein Nebenprodukt, der erscheinen kann. Deswegen gilt es darum, das Leben möglichst in Balance zu gestalten oder zumindest mal anzustreben. Und deswegen spreche ich von Life-Life-Balance eher, wenn man diese Wörtlichkeiten und diese Terminologien einsetzen. Und deine Arbeit ist ein integraler Bestandteil deines wachen Zustandes, deines Lebens, gehört zu deinem Leben. Wenn du unzufrieden bist, machst du dein Leben kaputt. Wenn du glücklich bist, kannst du dich auf dem Feierabendbierchen vielleicht nach dem harten Tag arbeiten und du hast was getan, du hast deine Kollegen geschätzt, das ist was Schönes. Dann ist es ein Teil deines Lebens. Und wenn es nicht das ist, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass jeder Mensch sich hinterfragt, wie kann ich mich weniger unglücklich machen, um dann eben Glücksmomente zu erzielen. Und deswegen spreche ich gerne vom Leben als statt dann Arbeit und Leben.
Und dennoch gehören die Ausschläge nach oben und nach unten zum Leben natürlich auch dazu. Um das Glück vielleicht besser empfinden zu können, ist sogar auch ein Ausschlag nach unten mal ganz gut gewesen. Wo haben Sie den beispielsweise erlebt?
Ja gut, ich glaube, Lieben und Leiden, das sind Dinge, die musst du beides, du kannst richtig lieben, wenn du auch gelitten hast und umgekehrt. Auf dem Glück bin ich der Meinung, das ist ein Nebenprodukt, das kann erscheinen, wir können das erhoffen, wir können das ermöglichen, aber um den geht eigentlich für mich das weniger schwierig, weniger unglücklich zu machen, kleine Schritte, jeder soll sich aufschreiben, was sind die kleinen ein, zwei Dinge, die ich verändern kann in meinem Leben, um mich ein bisschen weniger frustriert, unglücklich zu machen. Das führt dich automatisch zu einem besseren Zustand. Bei mir, ich habe weniger persönliche Krisen im Leben gehabt. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Ich bin in verhüteten Verhältnissen in Norwegen aufgewachsen. Ich war, glaube ich, bei der ersten Beerdigung, da war ich über 30 Jahre. Das war meine Oma, sie war 94, fantastisches Mensch, fit und so weiter. Deswegen, ich habe wenige Krisen in dem Sinne erlebt und deswegen habe ich angefangen, mich sehr mit Bewusstsein und mit diesen Themen intellektuell zu beschäftigen, um auch empathischer zu werden, mit Schicksalserlebnissen, mit Geschichten, in tiefen Gesprächen mit Menschen auseinanderzusetzen. Ich suche diese Menschen und versuche, diesen Leid auch zu spüren und da auch für mich auch diese Seiten an mir auch zu entdecken, weil ich halte es für unheimlich wichtig. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass mein Leben bislang so in Gänze einfach war. Aber dennoch ist es, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil, dass man lernt, beide Seiten zu kennen.
Ich sage Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, Anders Inset.
Vielen lieben Dank.
Eins gehört.